SRF 3.
Verändern sich die Fronten im Syrienkrieg? Die Analyse zum Aufmarsch der Assad-Truppen im Kurdengebiet. Prostituierte schützen und gleichzeitig Sex verkaufen. Chancen und Risiken eines Pilotprojektes im Welschland. Und was hinterlässt uns der israelische Autor? Eine Würdigung zum Tod des Friedensaktivisten Amos Oz. Das gibt's jetzt im Info 3, heute mit Isabel Meissen. Werden die Karten in Syrien neu gemischt? Das fragen wir, denn Truppen der syrischen Regierung sind im Gebiet an der Grenze zur Türkei aufmarschiert. Dort waren sie seit Jahren nicht mehr präsent. Gewünscht wurde ihre Anwesenheit von den syrischen Kurden, denn jetzt, wo die USA sich aus Syrien zurückziehen, fürchten diese die Türkei. Ich habe NZZ-Korrespondentin Inga Rock gefragt, ist das eine Wende im Syrienkrieg?
Im Moment noch nicht, weil in Manbij selber, also in der Stadt, sind die syrischen Truppen nicht aufmarschiert. Das sind Falschmeldungen. Aber sie sind so in den Außenbezirken oder in Dörfern entlang der Frontlinie mit von der Türkei unterstützten Kämpfern. Da sind wohl syrische Truppen verlegt worden.
Eben, das ist ja der Punkt, die türkische Invasion nach der Schutzmacht USA. Erhoffen sich die syrischen Kurden nun also Rückendeckung vom syrischen Regime? Was bedeutet das für sie? Kann das eine Chance sein oder ist das gar keine große Veränderung?
Also erst einmal würde ich sagen, es ist ein Verlust für die Kurden. Ja. Wenn es zu einer Einigung mit Damaskus kommen sollte, würde das bedeuten, dass sie einen Teil ihrer Autonomie oder dieser Macht, die sie errungen haben, abgeben müssten. Es gab ja schon früher an anderen Orten Versuche einer Einigung mit Damaskus, die dann immer wieder gescheitert sind daran, dass eben die Kurden nicht bereit waren, zu große Zugeständnisse zu machen. Aber jetzt verlieren sie die Unterstützung der Amerikaner. Trump hat sie kalt fallen gelassen, so muss man sagen. Und damit steht diese Gefahr einer türkischen Militäroffensive im Raum. Und von daher, es könnte sein, dass sie Zugeständnisse aushandeln. Aber erst einmal sind sie in einer sehr, sehr viel schwächeren Position, als sie das noch vorige Woche waren.
Also das bedeutet, Assad-Truppen können die Kurden weniger gut schützen, als es die USA konnten?
Naja, die Amerikaner konnten die Kurden gegen die Türkei bis zu einem gewissen Grad schützen, eben weil die Türkei auch NATO-Mitglied ist, weil die beiden Verbündeten sind, was natürlich eine große Schwierigkeit in diesem ganzen Komplex war, dass die Amerikaner einerseits die Feinde der Türkei, so sieht man es in Ankara, unterstützt hat in Syrien und gleichzeitig aber ihr Verbündeter ist. Aber das gab doch immerhin diplomatischen Spielraum. Der fällt weg, sobald es die amerikanischen Truppen nicht mehr in Syrien gibt.
Eine schwierige Situation also für die syrischen Kurden. Schauen wir die Lage noch aus Sicht des syrischen Regimes an. Ist das ein Triumph für Assad, dass seine Truppen zurück sind in diesem Gebiet, das er im Krieg verloren hat, auch auf Wunsch sogar zurück?
Also noch sind die syrischen Truppen ja nur in kleinem Umfang da. Aber sollte es tatsächlich so weit kommen, dass in der ganzen Region, und das ist ja ein ziemlich großes Gebiet, was die syrischen Kurden kontrollieren, die Truppen zurückkehren können, dann ist es auf jeden Fall ein Erfolg für ihn. Und auf jeden Fall ist es insgesamt ein Zeichen dafür, dass Assad mehr oder minder weiterhin auf der Siegerstraße ist. Er hat von der Schwäche seiner Gegner profitiert und er hat jetzt auch daran profitiert, dass eben die Regionalmächte, in diesem Fall die Türkei, dass für die andere Feinde wichtiger sind als das Regime.
Inga Rock ist Korrespondentin der NZZ, sie ist stationiert in Istanbul. Und jetzt haben wir die Nachrichten mit Daniela Püntener.
US-Präsident Donald Trump droht mit der Schließung der Grenze zu Mexiko, sollte es der Kongress weiterhin ablehnen, eine Grenzmauer zu finanzieren. Das schrieb Trump auf Twitter. Im Streit um die Grenzmauer fordert Trump rund 5 Milliarden Dollar für den Bau. Da eine Kongressmehrheit dies ablehnt, ist es in den USA zu einem Behördenstillstand gekommen. Zahlreiche Verwaltungen mussten vorübergehend schließen, weil die Finanzierung nicht geregelt ist. In Sudan ist es erneut zu Protesten gekommen. Mehrere hundert Personen demonstrierten im Anschluss an das Freitagsgebet vor den Moscheen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Opposition hatte zu den Protesten gegen die Regierung aufgerufen, wegen einer Verdreifachung des Brotpreises. Laut Aktivisten wurden 9 Oppositionsführer verhaftet. Die Regierung äußerte sich nicht zu den Verhaftungen. Seit Mitte Dezember kommt es in Sudan zu Protesten. Dabei kamen mindestens 19 Menschen ums Leben, mindestens 219 Menschen wurden verletzt. In Deutschland droht die Rüstungsindustrie der Regierung mit einer Schadenersatzklage. Die Regierung dürfe nicht rein politische Themen auf dem Rücken der Unternehmen austragen, sagte der Geschäftsführer des Verbands der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Die deutsche Rüstungsexportpolitik sei unberechenbar geworden. Die deutsche Regierung hatte im März einen Exportstopp für alle Staaten beschlossen, die am Jemenkrieg beteiligt sind. Nach dem Mord am Journalisten Jamal Khashoggi bewilligt die deutsche Regierung insbesondere keine Exporte mehr nach Saudi-Arabien. Ein Brand hat bei einer Tochterfirma des Flugzeugherstellers Airbus in Augsburg einen Schaden im zweistelligen Millionenbereich angerichtet. Wie die betroffene Firma Premium Aerotech mitteilte, brach das Feuer in der vergangenen Nacht aus noch ungeklärten Gründen aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Laut einer Sprecherin des Unternehmens wird der Brand Auswirkungen auf die Produktion bei Airbus haben. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.396 Punkten. Das ist ein Plus von 2,5%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 12,59 gehandelt, der Dollar zu 98,38 €. Das Wetter: auf morgen breitet sich der Hochnebel aus und steigt auf 800 bis 1200 Meter an. Er bleibt morgen an einigen Orten liegen, bei kaum mehr als 2 Grad. Über dem Nebelmeer scheint ganztags die Sonne. Sonnig ist es auch im Süden, bei milden 13 Grad.
Info 3 Abend.
Wo findet man das Rotlichtmilieu? Nicht nur auf dem Straßenstrich und in Bordellen, sondern zunehmend auch im Internet. Und das ist ein Problem für die Präventionsarbeit, denn der Kontakt zu Sexarbeiterinnen und Arbeitern reißt ab. Was also tun? In der Romandie gibt es einen ungewöhnlichen Versuch. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli.
Call Me to Play heißt das neue Portal. Anders als andere Internetseiten bietet es aber nicht nur Sexanzeigen von Frauen und Männern, sondern soll die Prostituierten auch schützen. Schützen vor der Anonymität und Isolation, welche das Internet mit sich bringt, sagt Pénélope Jacardi vom Präventionsverein Aspasie in Genf. Wenn man hinter dem Bildschirm ist, steht man nicht in Kontakt mit Berufskollegen. Mit der Digitalisierung sehen wir eine gewisse Isolation. Anders als in den Bars oder den Bordellen, wo es einen Austausch gibt mit Kollegen und unseren Vereinen. Beim neuen Portal können sich die Sexworkerinnen und Sexworker über ein geschlossenes Forum vernetzen oder sich bei den Präventionsorganisationen Infos oder Hilfe holen. Das neue Portal richtet sich aber auch an die Kunden. Beim Klicken werden ihnen Präventionsbotschaften angezeigt. Zugleich Sex verkaufen und Prävention gegen Ausbeutung und Geschlechtskrankheiten betreiben, das sei eine Gratwanderung, sagt Silvia Bongelli von Fleur Le Pavé aus der Watt. Wie kann man einerseits sexy sein und andererseits Präventionsbotschaften verbreiten? Wir haben es gelöst mit kleinen Fenstern mit Informationen zur Prävention, die aber nur einmal beim Besuchen aufgehen und nicht bei jedem Klick. Das Hauptziel ist, dass wieder das ganze Milieu erreicht werden kann für die Prävention. Das stößt in der ganzen Schweiz auf Interesse, sagt Jacqueline Sutter von Procori, dem nationalen Netzwerk der Präventionsorganisationen.
Ja, es können so auch Sexarbeitende erreicht werden, die in der Anonymität arbeiten, die diskret arbeiten, wie zum Beispiel Escort-Service, die ja nicht stationär sind, sondern auch tatsächlich sehr mobil. Und durch das begrüßen wir natürlich diese Möglichkeit, diese Zielgruppe auch durch ein solches Medium zu erreichen.
Die Plattform soll sich auch in der Deutschschweiz etablieren, sagt Suter. Das hofft auch Daniel Koch, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit.
Wir begrüßen sehr, dass da versucht wird, auch auf neuen Medien die Sexworkerinnen und Sexworker, aber natürlich auch die Freier zu erreichen. Denn die Prävention in diesem Bereich, die lässt mit Sicherheit noch zu wünschen übrig. Und Information ist wirklich der erste Schritt, der überall gemacht werden muss.
Das neue Portal für Sexanzeigen in der Romandie. Es ist ein Versuch, den Kontakt zum Sexgewerbe auch in den Zeiten der Digitalisierung nicht zu verlieren.
Info 3 Abend.
Ich bin nicht wichtig, aber von meinen Figuren bleibt hoffentlich etwas. So äußerte sich der israelische Schriftsteller Amos Oz sinngemäß in einem Interview. Nun ist er an Krebs gestorben. Nicht nur seine weltberühmten Bücher dürften überdauern, auch sein Engagement als Friedensaktivist hat Spuren hinterlassen. In der SRF-Sendung Sternstunde Philosophie sagt er zum Beispiel, er sehe keine Alternative zu einer Zwei-Staaten-Lösung.
I see no alternative to a compromise between Israel and Palestine, simply because no one of the parties is going to disappear. No one of the parties is going to walk away from here. They cannot become a happy couple, they have to become neighbors.
Palästina und Israel müssten kein Liebespaar werden, aber immerhin doch gute Nachbarn, so Amos Oz. Zu seinem Tod berichtet ARD-Korrespondent Frank Ludwig aus Tel Aviv.
Es ist natürlich die Spitznachricht hier in Radio und Fernsehen. Amos Oz, der wohl bedeutendste zeitgenössische Schriftsteller Israels, starb am frühen Nachmittag im Alter von 79 Jahren. Der 1939 im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina in Jerusalem Geborene war einem längeren Krebsleiden erlegen. Oz, dessen Bücher in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden sind, beschrieb in seinen Arbeiten immer wieder israelische Zeitgeschichte und Gegenwart. Der unter anderem mit dem Goethe-Preis ausgezeichnete Schriftsteller mischte sich über viele Jahre in den innenpolitischen Diskurs hier in Israel ein und setzte sich lange für Ausgleich und Verständigung mit den Palästinensern ein. In Anspielung auf den Titel von Oz zuletzt wohl wichtigsten Werk, eine Geschichte von Liebe und Finsternis, sagte Staatspräsident Rivlin in seinem Nachruf, es war eine großartige Geschichte von Liebe und Licht, nun bleibt nur noch große Finsternis. Und der Chef der Jewish Agency, Isaac Herzog, in seinem Nachruf, Oz wird als ein Gigant in Erinnerung bleiben. Seine Werke beeinflussten Generationen von Menschen in Israel und in aller Welt.
Info 3 erklärt kompakt. Heute verantwortlich Yvonne Lambricker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.